Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Wir starten heute in eine kleine Serie, die dauert ungefähr einen Monat. Man muss immer ungefähr sagen, man weiß nie so genau, was Gott noch alles tun wird. Und wir werden, also im Leitungsteam, wir werden sprechen über ein Thema, was ich glaube, dass Gott ist es ganz wichtig, dass du dieses Thema kennst. Und für mich war es ganz klar, als ich wusste, dass unsere Freunde von der Grace Church in Osnabrück kommen, lass uns den Start heute machen, weil das Thema hat mir mein Pastor aus Holland gegeben. Er ist im Juli hier gewesen, Pastor Marcel Hasenbeck, ihr könnt euch vielleicht erinnern. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und auch mit Pastor Erich Engler. Und wir haben über etwas gesprochen, wo wir gesagt haben, das ist etwas, was Gott uns als Grace Churches, als Gnadengemeinden gegeben hat, wo ich glaube, wo wir einen ganz, ganz großen Unterschied machen können. Auch für viele, viele Menschen, die vielleicht in andere Gemeinden gehen oder eben die Gott noch gar nicht kennen, die ein ganz komisches, schräges Bild, ein religiöses Bild von Gott haben. Und glaub mir, das sind ganz, ganz viele in Europa. Und wir nennen diese Serie The Father's House. Oder auf Deutsch das Haus des Vaters. Und Pastor Marcel hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe das so auf dem Herzen, was ist die Atmosphäre im Haus des Vaters? Und wir werden da in den nächsten Sonntagen, werden wir da hineingehen. Und ich weiß, da wird etwas passieren bei ganz vielen Menschen. Und ich möchte dich auch wirklich ermutigen, auch wenn du Christen kennst, wo du merkst, die haben nicht diesen Zugang zum Vater, wie ich ihn habe. Dann lad sie ein, zu kommen oder einfach zumindest die Serie zu schauen. Denn wenn wir uns auf das einlassen, was Gott uns hier gegeben hat, kann ich dir sagen, da werden wir aufblühen. Wir werden in so eine Sicherheit hineinkommen. Wir werden so viel Freude haben, weil wir nur staunen können, wie gut es unser himmlischer Vater mit uns meint. Und weißt du, es gibt Menschen, die getrauen sich nicht mal, ihn mit Vater in einer Art von Daddy anzusprechen. Ich kann dir sagen, ich habe, als unser Sohn geboren wurde, er ist jetzt 19, er ist jetzt erwachsen, mein Einflussbereich ist am Schrumpfen. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, ich will Daddy heißen für ihn. Ich will Daddy sein. Ich will nicht, dass er mich, sie kommt aus einer Kultur, wo man die Eltern mit dem Namen nennt. Ja? Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Ich will Daddy sein. Und sie hat gesagt, ich will Lena sein, aber er sagt heute noch Mami zu ihr. Ich habe gewonnen! Ja! Nein. Aber weißt du, warum es mir so wichtig war? Weil ich selber gemerkt habe, bin eine Reise gegangen, von da, wo Gott weit weg war. Ich kannte ihn zwar, ich wusste, ich brauche ihn, ich wusste, ich bin mit ihm unterwegs. Aber diese ganz nahe Beziehung, dieses Hey Daddy, Vater, nicht in diesem Altdeutsch, lieber Vater, würdest du bitte, wenn es möglich wäre, ich bin hungrig, Vater, würdest du bitte, wenn es möglich wäre, mir den Kühlschrank öffnen oder mir erlauben, etwas zu essen zu nehmen. Manchmal, ganz ehrlich, manchmal kommen mir Christen so vor, wie wir über unseren himmlischen Vater sprechen. Aber weißt du, wir sind eine Bibelkirche. Unser Fundament ist das Wort Gottes. Und lass uns gemeinsam entdecken, was Gott darüber sagt. Okay? Und ich möchte euch als erstes etwas vorlesen aus dem Galaterbrief, um einfach so wie etwas ganz klar als Fundament zu setzen. Lass uns da lesen aus dem Galater Kapitel 3, Abvers 24. Da steht, das Gesetz war also, achtet auf die Zeitformen. Er spricht hier zur Gemeinde. Das Gesetz war also unser Aufseher. Wenn Paulus von uns spricht, spricht er von Juden, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Oh! Kann es sein, dass da etwas zu einem Ende kommt? Denn es war Gottes Plan, weißt du, Gott hat immer gute Pläne, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, Church, Grace Church, die Zeit des Glaubens ist jetzt. Amen. stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers, des Gesetzes. Ihr alle seid also, und das ist ein Schluss, den er daraus zieht, und der ist so wichtig für dich heute Morgen, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ist das nicht gut? Und wenn ich heute einen Untertitel habe für diese Predigt, dann würde ich ihn nennen Söhne und Töchter. Siehst du konntest unter dem Gesetz nicht Sohn und Tochter sein. Du findest auch im Alten Testament relativ wenig Begriffe, wo Gott als Vater dargestellt wird. Du findest ihn, aber du findest es ganz, ganz wenig. Und wir werden heute darüber sprechen, warum das so ist oder was da geschehen ist. Ich möchte dir etwas über unseren Gott sagen. Gott denkt in Familien. Und Gott liebt Familien. Und das, was du heute in der Welt siehst, wo eigentlich so viele Kräfte versuchen, Familie klein zu machen, kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Feind dahinter steht, der weiß, wie wertvoll Gott Familie ist und was Gott für eine Kraft in Familie hineingibt. Und ich kann dir etwas sagen, Zeugnis auch aus dieser Gemeinde, Gott stellt Familien wieder her. Er liebt es, das zu tun. Gott denkt in Familien. Lass uns mal lesen, und ich möchte das wirklich zeigen, in Lukas 20, Vers 37. Da steht, dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei der Stelle von dem Dornbusch, wo er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Und du findest in der Bibel immer wieder diesen Bezug, wo Gott so zum Beispiel 2. Mose 3, Vers 6 oder 3, Vers 16, wo Gott sagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was sagt er da? Er spricht von Abraham, er ist der Vater des Glaubens. Und Abraham war der Mann, der die Verheißung von einer Nation erhalten hat. Und Gott beruft sich immer wieder auf die Verheißung, die er den Vätern gegeben hat. Abraham, dann sein Sohn Isaak und Abrahams Enkel oder Isaaks Sohn Jakob, der nachher den Namen Israel von Gott gekriegt hat, nachdem die ganze Nation Israel benannt ist. Gott bezieht sich immer wieder zurück auf seine Verheißung an die Väter der Familie. Du findest so viele Stellen. Ich habe gestern noch in Josua gelesen. Wir haben ja im Frühjahr das Alte Testament ein paar Bücher genommen. Da durfte ich über Josua, weil unser Sohn Joshua heißt, sprechen. Auch da bezieht sich Gott wieder auf das Versprechen, das er Abraham gegeben hat und das er Mose gegeben hat. Gott ist ein Gott, der Familien liebt. In Mose 6 habe ich gelesen, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Familie. Aber Familie siehst du bei Gott nicht nur im Alten Testament, du siehst es genauso im Neuen Testament. Lass uns lesen aus dem Epheserbrief 2, Vers 19. Ich liebe diesen Vers. Paulus sagt zu der Gemeinde, wir sind die Gemeinde, okay? Er sagt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Wenn du heute hier bist, wenn du in die Schweiz emigriert hast, dann kannst du das vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen als ich. Ich bin ein Schweizer und lebe mein ganzes Leben in der Schweiz. Und meine Frau, die aus Schweden kommt, ist auch Schweizerin geworden. Ja, sie ist auch noch Schwedin, aber natürlich ist ihr der Schweizer Pass viel wichtiger. Amen. Und hier steht, ihr seid also jetzt nicht länger Fremde. Lena fühlt sich nicht mehr als Fremde. Du bist jetzt seit 31 Jahren hier und profitierst vom besten Land der Welt. Nein. Also ihr seid nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Bist du heute hier, Jesus, und hast Jesus in dein Leben aufgenommen? Das waren ganz wenige, das ist gut, machen wir ein bisschen evangelistischer. Nein. Wenn du heute hier bist und Jesus in dein Leben eingeladen hast, bist du in dem Moment in die Familie Gottes hineingekommen. Und weißt du, dass adoptiert das falsche Wort ist? Du bist in die Familie hineingenommen und Gott nennt dich jetzt Sohn und Tochter. Du bist Teil dieser Familie. Und ich kann dir sagen, diese Familie ist übergreifend. Lass uns Epheser 3, 14, Vers 15. Ich habe das nach der neuen King James Übersetzung genommen, aus dem Englischen übersetzt, weil ich es so wichtig finde, dass wir da etwas sehen drin. Dann sagt Paulus: Darum beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt wird. Weißt du, dass wir eine Familie sind? Ein Teil ist auf dieser Erde und ein Teil davon ist im Himmel. Weißt du, dass wir mit Jana eine Familie sind? Sie ist zwar physisch nicht mehr hier, oder nicht hier. Wir sind aber eine Familie. Peter Getzi. Wir sind eine Familie. Ivana. Wir sind eine Familie. Die einen sind schon im Paradies, die sehen schon das, was sie geglaubt haben. Und wir sind noch hier. Wir glauben. Wir sehen aus Glauben. Aber wir sind eine Familie. Wir sind die Familie Gottes. Und ich möchte das in dich hineinpumpen. Ich möchte dich, dass du so voll bist mit diesem Wissen. Du bist Teil der Familie Gottes. Und Gott liebt Familie. Gott liebt Familie. So. Vielen von uns fällt es viel einfacher, Jesus als unseren Ansprechpartner zu sehen, als unsere Ansprechperson zu sehen. Jesus ist mein bester Freund, er ist mein Erlöser, er ist mein großer Bruder, er ist der für mich diesen unglaublich teuren Preis bezahlt hat, der sein Leben gegeben hat für mich, und er ist mein König. Und mit Jesus zu sprechen und mit Jesus Beziehung zu haben, fällt ganz, ganz vielen gläubigen Menschen viel einfacher, als mit dem Vater eine enge Beziehung zu haben. Und das hat Gründe. Das hat Gründe. Aber Gott möchte, dass du ihn als deinen Daddy kennst. In Epheser 1, Vers 17 lesen wir ein Gebet. Ihr wisst, dass ich dieses Gebet liebe. Und ich nehme nur einen Vers daraus, wo das erste Gebet ist, was Paulus für die Gemeinde spricht. Paulus betet hier für die Gemeinde. Und er sagt: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Halleluja. Er ist nicht irgendein Vater. Er ist der, der alle Macht und alle Herrlichkeit gehört. Er ist der allmächtige Gott und er ist der Vater. Und jetzt sagt er: ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. So, Paulus betet für die Gemeinde, dass sie den Vater besser kennenlernen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Gebet, was er da spricht. Ich bete dieses Gebet regelmäßig für diese Gemeinde. Das ist für mich eines der, neben Epheser 3, was um die Liebe geht, ist das für mich das wichtigste Gebet für die Gemeinde geworden in den letzten Jahren. Und hier drin gibt es ein Wort, ein griechisches Wort, das heißt Epignosis, das steht eben für das Erkennen oder für Erkenntnis. Und weißt du, das steht schon in deiner Bibel-App, wenn du da klickst, wenn du die richtige Übersetzung hast, dann kannst du gleich sehen, dann steht die Erklärung dafür, was Epignosis heißt. Und es steht da so prägnant, es sagt, es geht um richtige, genaue und vollständige Erkenntnis. Gott möchte. Dein Vater im Himmel möchte nicht, dass du betest: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Weißt du, so religiös. Er möchte, dass du zu ihm kommst und sagst: Daddy, danke, dass du hier bist. Ich fühle es zwar nicht, ich sehe es zwar nicht. Ich habe gestern zu viel getrunken, ich weiß auch nicht, was alles. Danke, Daddy, dass du da bist, dass ich voller Kühnheit, könnt ihr euch erinnern, letzten Sonntag, Freiheit, macht, dass du voller Kühnheit mutig vor den Thron des Vaters kommen darfst. Und Gott möchte, dass du ihn erkennst, dass du ihn besser kennenlernst, dass du siehst, wie er ist, wie der Vater ist. Weißt du, und es gibt so viele Dinge in unserer Welt. Ich glaube, dass es in der Schweiz etwas besser ist als in anderen Nationen Europas, aber es ist immer noch, wir haben diesen, in Englisch tönt es so cool, den Orphan Spirit, einen Geist von Waisen schafft. Wir haben so viele Menschen, die aufwachsen ohne Väter oder ohne richtige Väter. Väter, die nicht zu Hause sind, Väter, die die Familie verlassen haben, Väter, die ein völlig anderes Bild ihren Kindern weitergeben, als Gott uns ein Bild von Vaterschaft gibt. So viele Kinder, Missbrauch. Weiß ich nicht, was alles da geschehen ist. Und ich merke das immer, wenn ich mit meinen Freunden aus, speziell aus Holland, spreche. Die haben, und das kommt, glaube ich, auch vom Zweiten Weltkrieg her, sagt, wir haben so einen Geist der Waisenschaft bei uns. Da ist so wenig Bezug zum Vater da. Und Gott möchte das nicht. Und weißt du, die Religion hat einen super Job gemacht. Religion und Tradition hat einen super Job gemacht, uns die Beziehung zu Gott möglichst schwer zu machen, zum Vater. Da sind so viele Bilder, die uns da bewegen, wo wir denken, nein, 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 nein. Und ich habe früher gehört, also es gibt einen Moment, da kannst du Gott Daddy nennen und dann gibt es den Moment, wo er einfach der heilige Gott ist. Weißt du, er ist immer der heilige Gott. Immer. Gott ist immer heilig, Gott ist immer hocherhaben, Gott ist immer völlig unnahbar, wenn Sünde dazwischen steht. Aber er ist eben auch immer Daddy. Und das ist er für dich in dem Moment geworden, als du Jesus angenommen hast, ist er zu deinem Daddy geworden. Und weißt du, es gibt drei Bibelstellen. Und die kennt ihr und die werdet ihr auch noch hören durch diese Serie hindurch, wo wirklich steht, deswegen haben wir den Geist gekriegt, der ruft Abba Vater. Und da steht sogar das jüdische Wort Abba. Und Abba ist nicht Pater. Abba ist so persönlich, so nah, so wie ich es von meinem Sohn mir jeden Tag wünsche. Total nah, er kann mit allem zu mir kommen, er kann über alles sprechen. Ich werde nicht böse auf ihn sein, ich werde nicht wütend auf ihn sein, ich werde ihn nicht abschieben, ich werde ihn nicht rausschmeißen. Daddy. Und glaub mir, Grace Church, wir können ganz viel dazu beitragen, dass Menschen Daddy Gott wieder entdecken dürfen. Und ich kann dir etwas sagen, wenn wir das machen als Gemeinde, es wird den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, so viel einfacher fallen, Gott kennenzulernen. Denn er sehnt sich nach ihnen. Er will, dass sie zurückkommen in die Familie. Er sehnt sich nach all, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht kennst, wenn du heute online dabei bist und Jesus noch nicht kennst. Jesus ist für dich gestorben, weil der Vater sich danach sehnt, dass du zurück in die Familie kommst. Eigentlich ist es einfach, oder? Und trotzdem tun wir uns so schwer damit. Im 1. Johannes 4, Vers 16 steht nochmal etwas Tolles über der Erkenntnis. Da steht, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Oder in der Schlachterübersetzung steht es noch besser. Und wer in der Liebe bleibt, in welcher Liebe? In seiner Liebe für dich. In seiner Liebe für dich. Wenn du in dieser Liebe, die er für dich hat, bleibst. Du kannst diese Liebe. Wir haben noch vorher Reckless Love gesungen. Weißt du, dass es heißt rücksichtslose Liebe? Weißt du, dass es Christen gibt, die sagen, so ein Lied können wir nicht singen? Ich habe das gelesen, denke ich, Moment, Reckless Love, ja, schon ein bisschen heftig. Aber genauso ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist so rücksichtslos, dass selbst Menschen, die nicht an ihn glauben, ihn nicht daran hindern können, sie zu lieben. Deswegen finde ich das Lied einfach auf den Punkt getroffen. Gottes Liebe ist rücksichtslos. Und das ist gut so. Gott sei Dank ist sie rücksichtslos. So, wir sehen, Gott möchte, dass du ihn als Vater siehst, ihn besser kennenlernst, wächst in deinem Verständnis, in deiner Erkenntnis, wie er wirklich ist. Und ich bitte dich, bete das für deine Kinder. Bete das für deine Freunde. Bete das für die Menschen, die um dich sind, die Gott um dich gegeben hat, dass sie das erkennen dürfen. Denn da geschieht etwas, wenn das passiert. Es hat mein Leben verändert. So, du möchtest den Vater besser kennenlernen, dann zeige ich dir den besten Weg, wie du das kannst. Matthäus 11, Vers 27. Da steht alles, hier spricht Jesus, er sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, um den Vater zu sehen, um den Vater besser kennenzulernen, brauchst du Jesus. Er sagt, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das checken. Gott will, dass wir auf Jesus schauen. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er ist gekommen, um den Vater zu zeigen. Wenn du die Bibel durchliest, 1. Mose fängt an, da ist Gott Elohim, der Schöpfer. Dann in dem zweiten Kapitel kommt Jahwe dazu. Gott, der Herr. Dann bei Abraham kommt Jahwe El Shaddai dazu, der Gott ist mehr als genug, der allmächtige Gott. Und wenn du die Bibel weiterliest, plötzlich kommt Jehova Rapha, Gott dein Heiler und ganz, ganz viele, Gott deine Gerechtigkeit und so weiter. Es kommen immer mehr Titel von Gott dazu. Aber weißt du, dass es Jesus ist, der gekommen ist, um uns den Vater zu zeigen? Jesus, das war ein Teil des Auftrags von Jesus, war uns den Vater zu zeigen. Und das lesen wir auch. Und das, du siehst auch, wie Jesus die Jünger beten lehrte, oder? Sie haben gesagt, lehre uns beten. Er hat gesagt, wie soll euer Gebet lauten? Unser Vater im Himmel. Das war sein Bezug. Und weißt du, ich habe mir das früher nie überlegt, aber das muss für die verrückt gewesen sein. Da kommt einer, weißt du, die haben ja nicht mal den ganzen Namen ausgeschrieben, die haben die Vokabeln rausgelassen beim Namen. Für sie war der Name Gottes so heilig und Gott ist heilig. So entfernt, so unberührbar. Und jetzt kommt Jesus und sagt, betet unser Vater im Himmel. In Johannes 14, Vers 6 sehen wir so, ab Vers 6 sehen wir so eine Geschichte, wo Jesus uns das ganz klar zeigt. Da sagt Jesus, hey, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Ich habe diese Woche gehört, dass in den USA, ich weiß nicht, ich hoffe, es stimmt nicht, 60% aller wiedergeborenen Christen Pluralisten sind. Das heißt, sie sagen, es gibt auch noch andere Wege zu Gott. Sie glauben zwar selbst an Jesus, aber es gibt noch andere Wege zu Gott. Wir sprechen von wiedergeborenen Christen nicht mehr. Hallo? Nein, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Also Jesus spricht genau darüber und er sagt, zeige uns den Vater, es genügt uns. Das könnte auch ich gewesen sein. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Philippus, na, kannst du noch eins weitergehen? Oder gibt es kein weiter? Gibt kein weiter, okay. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. So, je besser du Jesus kennenlernst, desto besser lernst du den Vater kennen. Amen. Also Gott möchte, dass du ihn kennst, dass du ihn besser kennenlernst, dass du ihn siehst, wie er ist, wer er ist als dein Vater. Und Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt. Und ich möchte da anhängen beim letzten Sonntag, da haben wir geschrieben, die Mission oder der Auftrag von Jesus war, Gefangene in Freiheit zu bringen, oder? Und ich möchte die noch ergänzen. Die Mission, der Auftrag, kannst du auch sagen, von Jesus war, Gefangene in Freiheit und Kinder zurück ins Haus des Vaters zu bringen. Amen. Gott liebt Familie. Und er möchte, dass du Teil seiner Familie bist. Und er möchte, dass deine Nachbarn und deine Mitarbeiter, deine Vorgesetzten, dein schlimmer Chef, die gibt's. Gott wünscht sich, dass sie Teil seiner Familie werden. Das ist der Herzenswunsch des Vaters. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen, wo ich finde, da haben wir so viel verzerrt, wenn ich sage wir, meine ich einfach wir Christen und manchmal wir Religiösen. Also Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen und er hat uns eine Geschichte gegeben. Und ich finde, für mich ist es ist mein Lieblingsgleichnis, das wisst ihr, wenn ihr schon eine Weile hier seid, wo Jesus uns so klar und deutlich den Vater zeigt. Aber weißt du, was wir gemacht haben? Ich meine, manchmal macht es ja Sinn, dass man einen Übertitel macht, eine Überschrift macht bei einem langen Kapitel. Aber weißt du, das haben nicht die Evangelisten damals geschrieben oder die Schreiber der Briefe. Die haben weder den Kapitel unterteilt, noch haben sie Überschriften gesetzt. Aber hier, bei dieser Geschichte steht in meiner Schlachterübersetzung, in meiner Bible-App, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und weißt du, das ist so etwas, was Religion macht. Religion richtet den Fokus immer auf dich. Immer auf dich. Was kannst du tun? Was musst du tun? Was sollst du machen? Also ist der Fokus auf dem verlorenen Sohn, der alles versieft hat. Warum setzen wir den Fokus nicht auf den Vater? Unsere Überschrift ist, also wir haben noch keine Bibel herausgegeben, aber vielleicht kommt sie ja, Michi. Gell? Unsere Überschrift ist, wenn wir eine machen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Und dann geht der Fokus plötzlich auf den Vater. Und da passiert etwas. Lass uns lesen. Lass uns lesen. Lukas 15. Da steht, jetzt kam er zur Besinnung. Herr, das ist der Sohn. Der Sohn hat alles verprasst. Der Sohn hat zum Vater gesagt, Zeit für dich zu sterben. Bitte gib mir mein Erbe. Hat er eigentlich ihm gesagt. Und er hat die Hälfte des Vermögens des Vaters genommen, hat es verprasst, hat es versoffen, hat, ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, verhurt. Stimmt nicht. Er hat das, was er gekriegt hat, hat er rausgeschmissen. Kerl, ne? Und ist am Schluss bei den Säuen gelandet. Und stell dir das mal vor, als Jude bei den Säuen zu sein und nicht mal das Futter der Säue essen zu dürfen. Das war sein Ende. Und dann kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner oder Knechte hat mein Vater? Und alle Knechte haben mehr als genug zu essen. Siehst du, du siehst schon hier etwas über den Vater. Jesus will, dass du den Vater siehst. Selbst die Knechte, selbst die Tagelöhner haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Weißt du, wir lesen hier nicht, dass der Sohn tief bereut hat. Wir lesen nur, dass ihm in Erinnerung gekommen ist, bei meinem Vater gibt es Essen. Aber wir sagen so, der hat Buße getan, der hat alles bereut und so weiter. Das lesen wir aber hier nicht. Dem ist in den Sinn gekommen, bei meinem Vater hätte ich es selbst als Knecht noch viel, viel besser. Und ich gehe zum Vater und ich werde ihm das sagen. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Diese sah ihn schon von Weitem kommen. Siehst du, wir hätten hier etwas eingefügt. Wir hätten geschrieben, zufälligerweise ergab es sich, dass der Vater kurz auf der Straße war und seinen Sohn sah. Das sagen wir. Oder das ist das Bild, das wir manchmal repräsentieren von unserem Vater. Aber hier steht, er sah ihn schon vor Weitem kommen, weißt du? Das ist ein Vater, der den Horizont scannt, der Ausblick hält, der Sehnsucht hat. Und dann geht es weiter, er sah ihn, voller Mitleid. Siehst du, was wir machen ist, mit seiner heiligen Haltung, mit Strenge im Blick, über seinen sündhaften Sohn, der alles versieft hat, steht der Vater mit verschränkten Armen vor seinem Anwesen und wartet, bis der Sohn in die Nähe kommt. Dann sagt er, stopp, du riechst nach Schwein. Das hat bei uns Juden, das ist ganz schlimm, tu Buße. Geh dich duschen, mal schauen, vielleicht gibt es irgendwo noch irgendeinen Lumpen, kannst dir anziehen. Dann werden wir sprechen. Ganz ehrlich, ich habe es zu oft erlebt, dass wir als Kirche Gott, unseren Vater, so repräsentieren. Aber da steht, voller Mitleid, lief er ihm entgegen. Weißt du, das macht ein Mann in der jüdischen Kultur nicht, ein erwachsener Mann. Der rennt nicht seinem Sohn entgegen. Fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und das Wort, was hier für küssen steht, heißt, küsste ihn unablässig, also fast schon peinlich. Ja? Aber weißt du, was Gott will? Gott will, dass du hier unseren himmlischen Vater siehst, wie er mit Menschen umgeht, die zurückkommen, Er sagt nicht, ich muss erst prüfen, ob deine Motive sauber sind. Weißt du, wir nehmen manchmal so Abendmahl. Wir nehmen manchmal so Abendmahl. Ich darf das Abendmahl erst nehmen, wenn ich alle meine Sünden bekannt habe und so weiter. Nein, du glaubst an Jesus Christus und du feierst das Abendmahl, weil du darin feierst, dass er dir deine Sünden vergeben hat. Du feierst, was er schon getan hat. Und nicht, Herr, ich habe gestern Abend in dem Film, da gab es eine Nacktszene, es tut mir so leid, ich hätte den ganzen Film nicht sehen sollen. Weißt du, also ich empfehle dir nicht, solche Filme zu gucken, verstehe mich nicht falsch. Aber wir kommen dann so, ich habe gestern ein halbes Glas Bier zu viel getrunken, es tut mir leid. Nein. Du kommst und nimmst diesen Saft und feierst, dass dein Jesus dir alle Sünden vergeben hat. Und du ehrst ihn damit. So, wo waren wir? Also er lief ihm entgegen, küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er hat recht, das stimmt. Aber was hat der Vater getan? Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand, nicht einen Lumpen, das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger. Weißt du, warum ich diesen Ring oft anhabe? Als Erinnerung genau an diese Dinge. Weißt du, an was er mich erinnert? Ich habe ihn in Singapur gekauft, bei der Church von Joseph Prince. Er hat gesagt, das ist mein Ring, der erinnert mich an meine Gerechtigkeit. Jedes Mal, wenn ich den anziehe, erinnere ich mich daran, ich bin gerecht. Weißt du, warum? Weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Also er steckt ihn, weißt du, einen Ring an den Finger, das hat Symbolkraft. Das ist nicht einfach, der braucht jetzt noch ein Schmuckstück. Nein. Ein Ring war, wie wenn dir heute dein Dad seine unlimitierte Kreditkarte gibt und sagt, deine Unterschrift gilt. Mach, was du willst. Also, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Knechte hatten zu dieser Zeit keine Schuhe an den Füßen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern. Und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wo siehst du hier die Strenge des Vaters? Ich muss dich fragen. Weißt du, wir waren gestern im Aargau an einer Hochzeit von einem Ehepaar. Ey, das ist der Hammer. Die sind so, bei denen ist Jesus so wichtig für ihre Ehe. Wir durften sie begleiten in der Ehevorbereitung. Sie gehen nicht in diese Gemeinde. Und wir haben gestern, als wir uns verabschiedet haben, gesagt, wir machen uns null Gedanken, dass eure Ehe nicht funktionieren wird. Sie sind so auf Jesus fokussiert. Ist durch den ganzen Tag durchgekommen. Das kommt gut. Weißt du, warum wollte ich das eigentlich erzählen, Lena? Genau, an diesem Hochzeit, danke Lena, an diesem Hochzeit, es ist immer so schön, wenn du niemanden kennst, außer die Eltern der Braut, die gehen hier in die Gemeinde, und die Braut und den Bräutigam und sonst niemand. Und dann kommst du mit Menschen an einen Tisch und kannst mit ihnen austauschen. Bei uns waren Gläubige, aber wir haben darüber gesprochen, wie viele Christen ein so mieses Bild haben von Gott. Wie viele Christen nicht in der Freiheit leben, die Jesus so teuer für sie bezahlt hat. Wie viele Christen irgendwo rumdümpeln und manchmal trauriger aussehen als Menschen in der Welt, die Jesus nicht kennen. Und du merkst das, weißt du, dann hast du Leute am Tisch, die gehen in keine Gemeinde mehr. Warum? Weil sie verletzt wurden. Und ich kann dir sagen, die größten Verletzungen geschehen, wenn wir gesetzlich sind. Dann kommt die Härte des Gesetzes, wir haben es vorher gelesen, und die Härte des Gesetzes, weißt du. Und ich habe das denen gesagt, ich habe so viele Freunde erlebt, die haben Jesus angenommen. Und weißt du, denen haben wir gesagt, du brauchst nur Jesus, dann wirst du frei sein. Und das ist wahr. Und dann haben sie sich bekehrt und dann kam, aber jetzt, deine Haare sind zu lang, weißt du, ich komme aus der Hardrock-Generation. Deine Haare sind zu lang, Gott will nicht, dass du lange Haare hast, du rauchst immer noch? Nein. Das mit dem Trinken kannst du auch vergessen, zwar sofort, ein Christ trinkt nicht, raucht nicht. Und ein Christ, und das ist ganz wichtig für euch alle hier, hört keine Rockmusik. Warum haben wir Schlagzeug hier? Das ist das, was wir gemacht haben. Und ich habe Freunde gesehen, die enttäuscht davongelaufen sind. Weißt du, ich weiß, die haben Jesus angenommen. Und Jesus ist so viel besser. Und Jesus ist mit ihnen auch auf diesen Umwegen. Aber die müssten nicht sein, wenn wir als Gemeinde den Vater richtig repräsentieren. Siehst du, wenn ich diese Geschichte lese und sie ist für mich so gut, dann sehe ich die Sehnsucht des Vaters nach dem Sohn, der ihn verlassen hat. So sieht er alle Menschen. Denn er hat ihnen das Leben gegeben. Er hat sie geschaffen. Selbst alle, die nicht an ihn glauben, er hat ihnen das Leben geschenkt. Und er sehnt sich, dass sie zurück in die Familie kommen. Das war ihre ursprüngliche Bestimmung. So, da ich sehe die Sehnsucht des Vaters. Ich sehe die Liebe des Vaters. Weißt du, wenn du bedingungslose Liebe nicht verstehst, dann lies selber Lukas 15 nochmal durch. Kannst auch beim Vers 1 anfangen. Kannst anfangen mit dem verlorenen Schaf. Da kommt es auch schon durch. Lies es durch. Da ist eine Liebe, die ist an keine Bedingungen geknüpft. Das ist Agape. Dann sehe ich die Güte des Vaters. Ich sehe die Freundlichkeit des Vaters. Ich sehe die Gnade des Vaters. Und ich sehe die Freude des Vaters. Kannst du noch mal den letzten Vers einblenden? Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Die gibt es auch, die älteren Söhne. Das war nicht Jesus. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Der Tanz muss so laut gewesen sein, dass du ihn hören konntest. Nicht nur die Musik. Weißt du, da wurde eine Party gefeiert. Da wurde nicht so ein kleines Festchen gefeiert. Ach, schön, dass du wieder da bist. Okay, ich habe einen Job für dich. Nein, da wurde gefeiert. Da wurde gefeiert, weil ein Sohn zurückgekommen ist. Und ich möchte, dass wir so eine Gemeinde sind, die jeden feiert, der zurück zum Vater kommt. Weil im Himmel gibt es eine Party über jede einzelne Person, die Jesus annimmt und so zurück zum Vater kommt. Gut. Was möchte ich dir heute sagen? Du bist positioniert worden. Du bist berechtigt worden, nicht mehr ein unmündiges Kind zu sein, nicht mehr jemand zu sein, der unter der Haushalterschaft des Gesetzes steht, sondern du bist in eine neue Position hineingebracht worden. Und wenn du heute hier sitzt als Mann, dann bist du Sohn. Und wenn du heute hier sitzt als Frau, bist du Tochter des höchsten Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich liebt. Und der dich ausgerüstet hat mit einem Geist. Und durch diesen Geist nennst du Gott Abba, Daddy. Und weißt du, ich weiß, du kannst rausgehen und sagen, das war ganz interessant, ja, ja, Häkchen drunter, ich habe was über den Vater gehört. Oder du kannst dir Gedanken machen und sagen, was heißt das für mich? Wo stehe ich? Vater, zeig mir, wo stehe ich mit dir? Wo gibt es etwas in meinem Leben, wo ich noch nicht begriffen habe, wie gut du bist, wie du wirklich bist, Vater? Zurück zum Gebet im Epheser 1. Und ihm erlaubst und sagst, Herr, zeig es mir. Lehre mich. Heiliger Geist, zeig es mir. Ich will den Vater ganz kennenlernen. In all seinen Facetten. Aber ich empfehle dir auch, lies Lukas 15. Und dann denkst du einfach, der Vater, der hier ist, das ist mein himmlischer Vater. Und dann schaust du dir jedes kleine Detail an und du wirst staunen, wie deine Liebe für ihn wächst, wie deine Sicherheit wächst, wie du in eine Zuversicht hineinkommst. Weißt du, ich habe früher gelacht, als jemand gesagt hat, ich möchte heute über den himmlischen Vater reden. Da habe ich gesagt, weiß ich alles. Wirklich, in einem Hauskreis. Da habe ich gesagt, weiß ich alles. Ich weiß, wer mein Vater ist. Ich war so arrogant und ich war so dumm. Und habe erst später ihn so viel besser kennenlernen dürfen. Weißt du, du kannst Gott nicht in eine Box hineinstecken. Er ist so groß. So, du bist berechtigt. Du hast einen Titel gekriegt, dass du Sohn und Tochter bist. Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Knecht und einem Sohn und einer Tochter des Königs, der Könige, des ewig herrschenden, allmächtigen, wunderbaren, heiligen Gottes, denn das bist du. Amen. Lass uns noch schnell lesen im 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, sagt Johannes hier. Und wir sind es tatsächlich. Wir dürfen uns nicht nur nennen, wir sind es tatsächlich. Die waren schon gut, die Schreiber von der Bibel. Ja, die haben genau gewusst, worauf es ankommt, was wir hören müssen. Doch davon weiß die Welt nichts. Weißt du, das kann die Welt nicht verstehen. Du musst dir nicht böse sein, sie kann es nicht verstehen. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Aber wir haben ihn erkannt. Und wir haben das Privileg, den Menschen unseren himmlischen Vater zu zeigen, vorzustellen, zu präsentieren. Oder Epheser 1, Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Weißt du, Gott hat dich vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Weißt du, das war nicht so, wir müssen ja irgendwas machen. Die haben es versieft, wir müssen was tun. Nein, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott liebt es, dich Sohn und Tochter zu nennen. Und in Galater 4, Vers 16 haben wir, glaube ich, nicht mehr steht. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Also ich glaube, dass wir als Gemeinde, du könntest jetzt denken, okay, die wollen jetzt so ein bisschen über die Atmosphäre im Haus Gottes sprechen, die wollen, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir hier Gottesdienst haben. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass du dich hier zu Hause fühlst, dass du Familie Gottes erlebst. Aber was hier geschehen soll, ist, dass du dir bewusst wirst, diese Atmosphäre vom Haus des Vaters, die wurde mir gegeben. Und wenn ich hier rausgehe, nehme ich sie mit. Die ist mit mir. Und wenn ich morgen an meinen Arbeitsplatz gehe, werden Menschen die Atmosphäre vom Haus des himmlischen Vaters erleben. Wenn ich zurück in meine Familie gehe, die heute vielleicht nicht hier ist, werden meine Angehörigen die Atmosphäre vom Haus meines himmlischen Daddys erleben. Und das kannst du nicht produzieren, das musst du auch nicht produzieren, sondern du brauchst dir einfach die Erkenntnis und du brauchst dieses Loslassen, dich zurücklehnen in der Liebe des Vaters, die bedingungslos ist. Und wenn du das zulässt, weißt du, Ray Bevan sagt immer so schön, wenn du dich marinieren lässt davon. Wir werden nachher grillen, oder? Marinade macht viel aus beim Stück Fleisch. Wenn du mariniert bist mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Güte Gottes, kannst du auch mal deine Bibel vergessen. Also im Sinn von, ich habe sie dummerweise liegen lassen, nicht? Aber den Geschmack trägst du an dir. Weißt du, wir werden vielleicht heute Abend nach Rauch riechen, weil wir draußen um den Grill uns versammelt haben und zelebriert haben. Ja. Aber wenn du den Geschmack vom Haus des Vaters aufnimmst, werden die Menschen, die dir begegnen, ihn schmecken. Gestern, die Braut, die gestern geheiratet hat, hat in einer Kita hier im unteren Rheintal gearbeitet. Und eine Mitarbeiterin war da und hat die Mutter von ihr angesprochen und hat gesagt, die waren weinen. Er hat gesagt, ich habe noch nie sowas erlebt. Weißt du, Simea ist seit 2 Tagen, arbeitet sie nicht mehr bei uns. Die Atmosphäre hat sich geändert. Bist du dir bewusst, was du mitträgst? Ist das nicht gut? Sie konnte nicht so viel mit ihnen über den Glauben sprechen, aber die haben gespürt, die trägt etwas an sich. Das hat unserem Klima in unserer Firma gut getan. So gut. Hey, es ist Zeit, ein gefährliches Gebet zu sprechen. Und zu sagen, Heiliger Geist, würdest du bitte kommen und mir den Vater zeigen? Zeig ihn mir. Amen. Darf ich das beten für dich? Vater, wir sind dir so unendlich dankbar, dass du so gut bist. Du bist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Besitzer von allem ist, was es gibt. Du bist so heilig, so groß, so mächtig. Und eigentlich sind wir so klein. Aber du hast dich entschieden, dass du Söhne und Töchter in deinem Haus haben möchtest, die dich Abba nennen, die dich Daddy nennen. Und Vater, ich bete für uns hier als Grace Church, dass du uns durch deinen Heiligen Geist wirklich Weisheit und Erkenntnis gibst darüber, wer du wirklich bist und wie du wirklich bist, Vater. Danke, dass wir jederzeit vor dich kommen können, mit allem, voller Kühnheit, voller Mut. Danke, dass deine Liebe bedingungslos ist. Danke, dass du dich sehnst nach dem Menschen. Danke, dass du dich freust über jeden, der zurückkommt. Und danke, Vater, dass du uns darin brauchst, Herr, dass wir den Geschmack vom Haus des Vaters multiplizieren. dass dieser Geschmack durch uns an die verrücktesten Orte gebracht wird, wo die Menschen dich noch nicht kennen, wo die Menschen nur von dir, von Religion gehört haben. Herr, danke, dass du uns benutzt, dass du uns brauchst darin. Und danke, dass du aber als erstes unsere Erkenntnis über dich wachsen lässt. Du bist so gut, wir preisen dich. Wir preisen dich, Vater. Wir geben dir alle Ehre.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day!